Hier ist Christian Kors und das ist The Passenger. Heute mit E-Bike City Projektkoordinatorin Catherine Elliott. Das vor kurzem abgeschlossene Leuchtturmprojekt der ETH Zürich hat eine spannende Idee durchgespielt. Was passiert, wenn die Hälfte aller Straßen einer Stadt zu Radwegen werden? Los geht's! Hallo Catherine, ich freue mich sehr, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo Christian, freut mich, hier zu sein.
Wir wollen uns über ein Projekt unterhalten, das ich schon sehr lange verfolge und über das ich auch schon mal einen Podcast gemacht habe mit deinem ehemaligen Kollegen Professor Axhausen von der ETH Zürich. Und zwar geht es um die E-Bike City. Das habe ich damals gesehen, bevor es überhaupt losging, und fand, es war extrem spannend, weil es die Idee war, was würde eigentlich passieren, wenn man jetzt eine europäische Großstadt, sage ich mal, radikal umbaut zu einer Fahrradstadt. Also so ein bisschen Kopenhagen, aber noch weiter gedreht. Die Idee war damals, du kannst mich gleich noch korrigieren, wenn wir darüber sprechen, wie es genau aus, aber die Idee war grob zu sagen, wir nehmen einfach mal die Hälfte aller Flächen und die reservieren wir für Fahrradverkehr, also von Fahrrad mit Pedalantrieb bis hin zum E-Bike oder S-Pedelec, und dann schauen wir mal sozusagen, was die Auswirkungen wären. Und da sind extrem viele spannende Dinge bei rausgekommen, das habe ich jetzt in der Dokumentation schon gelesen, und genau darüber wollen wir sprechen. Also, zum Einstieg, Catherine, kannst du einmal ganz grob umreißen, in wenigen Stichpunkten, wie dieses Forschungsprojekt konkret ausgesehen hat?
Ja, das E-Bike City Projekt ist ein Plan B eigentlich, um zu untersuchen, ob wir einigen nachhaltigen Verkehr erreichen können, ohne den Städten schnell und kostengünstige mehr Platz zu verschaffen, damit wir trotz des prognostizierten Bevölkerungswachstums von 20-30% komfortabler leben können.
Okay, und wie sah das dann im Einzelnen aus? Also was habt ihr dann da für Dinge durchgerechnet, durchkalkuliert, um einfach wirklich so ein Gespür dafür zu kriegen, was wäre denn der wirkliche Impact von so einem Stadtumbau?
Ja, zuerst, ich sollte sagen, das war ein dreijähriges Leuchtturmprojekt der ETH und mit Bundesamt für Energie Schweiz unterstützt, und das ist jetzt fertig, und die Idee war wirklich, wie du hast gesagt, wir haben eine Nummer einfach genommen, 50%, gibt es 50% Platz. Wir haben Zürich als Beispiel benutzt, weil wir sind hier. Und Zürich hat viele Verkehr, wir haben kein Metro, alles sind Trams und Bus. Und wir haben nicht so viel Platz für Velos und für Fußgänger und Autos. Und wie gibt das, wenn wir Platz nehmen vom MIV und geben insbesondere den Parkplatz und geben an die Fahrräder, die E-Bikes, wir haben Speed-Pedelecs bis 45 kph und Mikromobilität und auch Rollstühle zum Beispiel. Sie haben nicht genug Platz auf die Trottoirs. So.
Okay, also sprich, die Versuchsanordnung ist relativ einfach. Umso spannender sind die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind. Und da würde ich auch direkt gern drauf eingehen. Also ein erster Punkt, den ich extrem interessant fand, war, dass man entgegen dem, was man immer denken würde, es eigentlich so war, okay, wir verbessern jetzt die Bedingungen für die Fahrräder, und das wird ja dazu führen, dass Leute dann auch Fahrräder nutzen. Da habt ihr gesagt, das alleine würde jetzt gar nicht so den Rieseneffekt bringen an sich. Also wenn man einfach nur sagt, man verbessert Bedingungen für Verkehrsmittel.
Ja, so eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir Verbesserungen bei allen Verkehrsmitteln, allein die Verkehrsmittel kaum verändern. So einfach gesagt, wir brauchen eine Politik und Planung, die das Autofahren weniger attraktiv und teurer macht. Besonders in der Schweiz wirkt sie eine Erhöhung der Fahrzeiten stärker auf die Wahl des Verkehrsmittels als Preishöhung, etwa durch höhere Parkgebühren. So, wir haben ein Tool entwickelt und wir haben mit Straßenraum gespielt. Und jetzt haben wir 7% Bus- und ÖV- und Tramspuren. Und das, wir haben ein Regel gemacht, dass wir wechseln das nicht, weil das ist unser Kernverkehr in Zürich. Und 67% ist für allgemeine Fahrspuren, für Autos, für MIV. Und 14% ist für Parkplatz. Das ist Straßenparkplatz. Die Autos, die bleiben auf der Straße, 95% pro Tag. Und dann nur 12% sind die meisten sind in Zürich. Es ist diesem gelbe Velostreifen. Das ist wirklich neben 50 oder 30 Kilometer pro Stunde Autos. Das ist ein bisschen wirklich für Velo-Junkies. Sie sind sehr, sehr sportlich. Aber mit unserem Tool, wir lassen das 7% für ÖV. Wir können bis 45% Platz für Velos nehmen und für Mikromobilität. Und dann haben wir immer noch 4% für Autos, zum Beispiel Carshare und auch Platz, dass die Serviceleute, der Plumber, könnte einfach reservieren und so weiter. Und dann das 35% immer noch für Fahrspuren für MIV.
Interessant fand ich jetzt, also du sagst es ja selbst, also dass da der Platz vor allen Dingen für den stehenden Verkehr radikal reduziert wird. Das heißt, wir müssen das jetzt nicht ganz bis zu Ende denken, was das heißen würde, wie viele Leute ihre Autos verkaufen müssten und welche Herausforderung das wäre, das politisch zu kommunizieren. Sondern wir wollen uns ja jetzt nur mit den Effekten von solchen Maßnahmen befassen. Spannend fand ich dabei, dass ihr ja dann untersucht habt, ja, wie steigen die Leute dann eigentlich um? Und dass ihr eben dort gesehen habt, anders als ich jetzt auch vermuten würde, okay, wir bauen jetzt eine Stadt, in der am Ende auch die Busse und Bahnen schneller unterwegs sind, dann werden ja die Leute, die sonst bequem mit dem Auto fahren, ähnlich bequem mit Bus und Bahn unterwegs sein wollen. Ihr hingegen habt aber festgestellt, nein, eigentlich steigen die Leute viel eher dann aufs Rad um. Lag das jetzt daran, dass das Rad, also dass die Radflächen einfach so einen riesigen Anteil hatten, oder was ist der entscheidende Faktor für die Leute gewesen? Oder wäre, wir müssen ja sagen, es ist ja hypothetisch, also was wäre der entscheidende Faktor?
Genau, wir haben muss die Velo-Infrastruktur attraktiver werden. So, das ist erstens. Aber unsere Ergebnisse zeigen, dass zwar bessere Radwege nötig sind, aber die größte Verlängerung von Auto aufs Velo erst passiert, wenn das Autofahren deutlich unattraktiver wird, von allem durch längere Fahrzeiten. Und zum Beispiel führt eine Erhöhung der Fahrzeit um 1% bei größerer Umgestaltung der Straßen, wie bei der E-Bike City, zu einem Rückgang des Autoverkehrs um 0,7%. Die Kostensteigerung von 1% hat nur einen sehr kleinen Einfluss. In der Morgenspitze könnten die Fahrzeiten fürs Auto um rund 50% steigen.
Genau, und die Frage war, also das ist ja schon interessant, also dass wirklich so eine minimale Veränderung der Fahrzeiten, klar, das ist ja über den ganzen Tag dann wahrscheinlich gerechnet, schon so einen ähnlich starken Effekt hat auf den Umstieg. Was ich mich gefragt habe, ist, ist es denn so eine lineare Entwicklung? Das heißt also, je länger die Autos brauchen, desto mehr Leute steigen auch um? Oder gibt es einfach eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sagen, okay, ist mir egal, ich stehe eh oft im Stau mit dem Auto, Hauptsache ich will im Auto sitzen. Wie genau ist die Dynamik von diesem Umstieg? Kannst du dazu was sagen?
Ja, in Staaten mit gutem ÖV wie Zürich neigen Autofahrer mit SUVs und Luxusautos eher zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel, während Besitzer kleinerer Autos eher aufs Velo wechseln. E-Bikes bis 25 sind beliebt in alle Fahrradtypen, insbesondere für längere Strecken. Die Studie zeigt auch, dass öffentliche Verkehrsmittel in einem E-Bike-Stadt-Szenario aufgrund der Verlängerung von Autos stärker genutzt werden. In Zürich erreichen wir bereits die volle Kapazität im öffentlichen Nahverkehr, aber wir schätzen, dass etwa 20-30% der Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf ein Fahrrad oder E-Bike umsteigen würden. Darüber hinaus lassen sich längere Pendelwege besser mit einer Kombination aus öffentlichem Nahverkehr und Mikromobilität bewältigen.
Werbung.
Das Projekt E-Bike City zeigt, was passiert, wenn man Prioritäten im urbanen Raum radikal neu setzt. Eine Fahrspur weniger für Autos, mehr Platz für Fahrräder und den öffentlichen Verkehr. Das klingt mutig und das ist es auch. Aber genau solche Visionen braucht es, um echte Veränderungen anzustoßen. An dieser Stelle kommt unser Partner Moving Futures ins Spiel. Denn bei all ihren Projekten, ob im öffentlichen oder im privaten Sektor, geht es immer um die zentralen Fragen. Was ist wirklich wichtig? Welche Ziele verfolgen wir? Und worauf konzentrieren wir unsere Ressourcen? Ob Verkehrsflächen fairer verteilen, neue Mobilitätsplattformen entwickeln oder klimafreundliche Verkehrswenden begleiten. Moving Futures bringt Strategie und Innovation zusammen. Mit klarem Blick für das Machbare, aber auch mit dem Mut, Dinge grundlegend anders zu denken. Oder, um es mit Michael Porter zu sagen, Strategie heißt, sich zu entscheiden, was man nicht tut. Und manchmal heißt das eben, dem Auto nicht die ganze Stadt zu überlassen. Mehr zu den Projekten und Denkansätzen von Moving Futures findest du unter movingfutures.de.
Werbung Ende.
Da stecken ja tatsächlich ein paar spannende Punkte drin. Also zum einen fand ich das interessant, was du gerade gesagt hast, dass ja wirklich 20-30% der Menschen, die heute Bus und Bahn fahren, dann sogar mit dem Rad fahren würden. Habt ihr euch auch angeschaut, eigentlich, was das heißen würde, wie sehr man den ÖPNV ausbauen müsste, oder müsste man den eigentlich gar nicht groß ausbauen, weil man halt diese Verschiebung hätte? Sprich, dass die Leute, die dann statt Bus Rad fahren, Platz machen für die, die dann aus den luxuriöseren Autos in den ÖPNV wechseln wollen. Also gleicht sich das aus, oder braucht es auch in der E-Bike City mehr ÖPNV?
Ja, in diesem Projekt haben wir mit ÖPNV nicht so viel zu tun. Das war ein Subprojekt, das wir haben ein Matrix gebaut, und das hat mit guter und schlechter Wetter zu tun und Peak Traffic am morgens und abends, 8 Uhr morgens. Und wir haben diesen Peak Time geschaut, wie geht das, wenn es regnet, und das ist Rush Hour. Und wir haben in Zürich haben wir bis circa 20, das wechselt vom Velo nach ÖV oder etwas anderes. Und in unserem Szenario haben wir nicht gefunden, dass so viele Leute wechselt, aber die Leute, die Velo fahren, sind eigentlich kräftig und wir durch alle Wetter fahren. Und vielleicht, wenn wir wechseln an die Leute, die sind ein bisschen mehr unsicher, vielleicht sie würden
schneller wieder in den Bus zurück, also muss ich,
genau.
Da zähle ich mich selbst dazu, ich bin auch tatsächlich eher so der Schönwetterradfahrer. Und jetzt im Winter wird es immer schon kritisch. Interessant fand ich auch, die große Erkenntnis ist ja, dass wirklich es massiv was bringen würde, wenn man sagt, okay, wir räumen dem Fahrrad ja mehr oder weniger Priorität in der Stadt ein, dann würde es ja auch das primäre Verkehrsmittel werden. Also das lässt sich ja aus euren Zahlen ganz gut ableiten. Wobei es eben diese verschiedenen Voraussetzungen gibt. Ein Punkt haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, der ja aber auch mir relativ wichtig scheint, dass es schon darum gehen muss, die Infrastruktur anzupassen. Also das heißt also, über was für Maßnahmen reden wir dann ganz konkret? Weil es geht ja jetzt nicht nur darum, dass man sozusagen die Hälfte der Straßenfläche gelb anpinselt und dann sind das Radwege oder grün oder blau, wie es halt auch immer ist, sondern es müssen ja wirklich Umbaumaßnahmen stattfinden. Was genau ist denn dann so dieser Maßnahmenkatalog auf dem Weg zur E-Bike City?
Ja, so das Projekt war wirklich jetzt, die Planer und Planerinnen, die haben Tools für MIV, für Verkehr und Stau. Und sie können schauen, okay, wenn wir das und das machen, etwas neu, dann bringt 100 Mal MIV pro Tag. Und jetzt, unser Tool hat wirklich mit Straßenraum zu tun. Und wir hatten auch ein Subprojekt, das steht, was können wir machen, wenn wir durch den Tag der Straßenraums wechseln. Zum Beispiel in Rush Hour können wir mehr Platz für Bus, für die Dinge, die wir fordern wollen. So haben wir mehr Platz für Bus und weniger Platz für Autos. Und dann vielleicht durch den Tag, wenn die Leute, die Plumber müssen arbeiten, er hat genug Platz. Aber können wir diesem Straßenraums können wir das Platz austauschen? Vielleicht zum Beispiel in Boston haben sie diesen Highway wechselt am Morgen. Es gibt drei Spuren in der Stadt und am Abend es gibt ein Concrete Barrier. Und sie haben eine Maschine, das geht durch und das wechselt die Barrieren. Yeah. Ja. So können wir diesen variablen die Platz durch den ganzen Tag oder vielleicht auch am Wochenende gibt es etwas anderes. Können wir am Sonntag ein autofreie Zürich haben, aber nicht für alle. Vielleicht Leute brauchen am Sonntag ein Auto zu benutzen, aber vielleicht gibt es Perimeter, wo wir können das wirklich eine Grenze bauen.
Ja, ich höre schon raus, das ist tatsächlich, also das ist, glaube ich, eben das Charmante bei so einem, ich sag mal, radikal gedachten Projekt, dass man, dass es die Fantasie ziemlich beflügelt. Ein Punkt, über den ich gerne noch sprechen würde, ist, ihr habt ja auch das eben ja nicht nur sozusagen im Elfenbeinturm alles einmal durchgerechnet, sondern eben auch die Öffentlichkeit mit einbezogen und so ein bisschen mal gezeigt, wie würde denn diese Stadt aussehen, wenn sie tatsächlich zu E-Bike City werden würde. Lass uns mal sprechen über die, ja, die Rückmeldung, die ihr bekommen habt auf das Projekt. Also was haben die Leute so gesagt? Also weil normalerweise würde man ja, der erste Impuls wäre ja in den Zeiten, wo wir leben, wenn jetzt irgendwie der Zeitungsartikel kommt, der sagt, ETH-Forscher wollen die Hälfte aller Straßen den Autos wegnehmen. Und dann ist ja so ein Projekt schon quasi in der öffentlichen Debatte halb tot. Aber ihr habt ja, also es geht ja aus euren Zahlen hervor, relativ viel positives Feedback gekriegt, insbesondere von bestimmten Gruppen. Lass uns darüber mal genau sprechen. Also was waren so die Rückmeldungen?
Ja, für Spaß könnte man Tagesanzeiger Artikel vom 2023 finden. Und ich habe eine Forschung gemacht, das habe durch 432 Kommentare gelesen. Und das war, es war heftig, alles auf Schweizerdeutsch. Aber ja, das war, meistens sind neutral. Meistens sagen, hey, ich finde das in Idee interessant, aber wie geht das, wenn man am Ende meistens haben Fragen für die Leute, die Rollstühle benutzen. Alle Leute denken, oh, sie brauchen auch ein Auto. Aber ich habe viele gesehen, Rollstühle sind sehr gut auf Velospuren, aber sie brauchen mehr Platz. Die andere war, wie geht das mit die Notfall?
Krankenwagen,
ja,
Feuerwehr,
Krankenwagen
Polizei.
Und so weiter, genau. Und aber wenn wir haben mit Tiefbauamt gesprochen in Stadt Zürich, ich muss sagen, Stadt Zürich ist eigentlich pro Velo. Und wir haben Kanton Zürich, sie haben mehr Autos als Stadt Zürich, 50% haben keine Autos, aber 81% Platz ist für Autos, Parkierte und in Bewegung. So, das finde ich, ich denke, wir müssen diese Nachricht mehr erklären an Leute, hey, das ist jetzt unfair. Und in unserer, wir haben ein Studie gemacht durch die ganze Schweiz, mehr als 6000 Leute, und das war ein Representative Sample. Und sie haben gesagt, dass das muss fair sein und praktisch im Leben. Und ist das möglich, in meinem Leben mein Auto nicht mehr zu benutzen, eigentlich? Das ist die Frage. Und wir müssen wirklich gute ÖV haben und damit die Leute Verbindungen First Mile, Last Mile machen mit anderen kleinen, am besten diesem Shared Bikes und Shared Scooters benutzen. Aber Tiefbauamt Stadt Zürich, wir haben zweimal getroffen und sie haben gesagt, oh ja, yeah, Forschung ist super, aber wie geht das in Praxis? Und jetzt, ich arbeite bei BNS in Zürich. Und ich schaue, wie können wir diesen Planungsprozess ändern? Können wir das schneller machen mit diesem Tool und wirklich profitieren von neuen Raumplanungs- und Denken mit neuen Tools? So, ja, Stadt Zürich hat Angst eigentlich, war dabei. Aber wie geht das, wenn wir sagen, hey, wir nehmen alle deine Parkplätze? Sie haben Angst gegen die Leute. Wirklich stören. Und auch nochmals die öffentliche Akzeptanz, wenn wir haben die Bilder von, wir haben 3D-Bilder gemacht und das ist auf ebikecity.ch Website. Und wenn die Leute haben mehr Grünfläche gesehen, sie waren mehr, es war mehr, wie sagt man, more likely, ja zu sagen in ein Referendum.
Also das werde ich auf jeden Fall auch verlinken, die Projektwebsite, dass man sich das selbst nochmal angucken kann. Finde ich aber ein total spannendes Ergebnis, also dass man im Grunde sagen kann, okay, man muss es halt also eben dann zeigen, wie grün so eine Stadt werden kann, wenn einfach am Ende ja eben auch mehr Platz ist für Bäume und all diese Dinge, die man ja jetzt mal abgesehen von der Mobilität eh in Städten haben sollte, jetzt in Zeiten der Klimaänderung, wo man eben mehr Schatten braucht und so. Und spannend fand ich jetzt was du eben gesagt hast, dass einfach Fairness ein wichtiger Punkt dabei ist, weil das ist, glaube ich, ja immer das, also wo viel Potenzial drin stecken könnte, weil man ja in vielen Debatten jetzt immer eher in so ein, ja, das Wort ist jetzt auch schon ein bisschen abgegriffen, aber in so ein Kulturkampffeld, eben Stadt gegen Land, und da sind die Autos und die wollen dahin. Aber wenn man versucht, zu einem Interessensausgleich zu kommen, dass das vielleicht ein Weg sein kann, wirklich so an sich sehr progressive Projekte zu einem gesellschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Projekt zu machen. Ein Punkt, jetzt noch ein Detail, was wenn es nochmal um den Umbau geht. Was ich interessant fand, war, dass ihr auch rausgefunden habt, dass es innerhalb dieser E-Bike oder Bike City ja unterschiedliche Fahrzeuge gibt. Also eben angefangen beim mechanischen Fahrrad über das E-Bike bis hin zu den von dir auch schon erwähnten Speed Pedelecs. Wie genau werden die denn dann eingesetzt in so einer E-Bike City? Und was heißt das am Ende auch für eine Infrastruktur, wenn man die so gestalten will, dass wirklich das möglichst attraktiv wird für Leute, das jeweils für sie passende Fahrzeug auch zu nutzen?
Ja, wir haben gefunden, ein paar Nummern mit normales oder Bio-Bike, die Leute bis circa 1,9 Kilometer fahren. Sie finden das ganz, ganz einfach. Aber mehr als 1,9 Kilometer, sie lieber ein E-Bike, ein 25 km/h E-Bike. Und dann mehr als 9 Kilometer, lieber ein Speed-Pedelec. Und in der Schweiz, jetzt ein Speed-Pedelec muss ein License-Plate haben, registriert sein, und aber man könnte auf in den Velospuren fahren, aber nur bis 30 Kilometer pro Stunde. Und wenn man hat Lust, schneller zu fahren, bis 45 oder mehr mit Kraft, muss man auf die normale Straßen fahren. So, das bedeutet, in Agglo, wir haben gefunden, wirklich, im Agglo ist eine riesige Möglichkeit für E-Bikes und Speed-Pedelecs zu benutzen, diesem. Das ist wirklich jetzt meistens, nicht alle, aber meistens in weniger als 5 Kilometer, nehmen ÖV oder zum Fuß oder eine Mischung. Aber wirklich mehr als 5 Kilometer, sie sind in Auto und einfach vom Haus nach Arbeit. Und dann müssen wir Politik in Arbeitsplatz auch wechseln. Ist Parkplatz gratis? Weil das, ja, das ist ein anderes Thema. Wir haben nicht Parkplatz untersucht, aber das ist unser nächster Schritt. Ja,
bleiben wir erstmal bei dem Projekt. Kurze Erklärung, mit Agglo meinst du Agglomeration, also sprich den Großraum Zürich.
Stimmt.
Deutschland spricht man eher so.
Ja, yeah, genau.
Lass uns nochmal über einen ganz wesentlichen Faktor, also vor allem ein ganz wesentliches Argument für so eine E-Bike-City sprechen. Ihr habt euch ja eben auch angeschaut, was die Kosten angeht. Also sowohl, was es kosten würde, überhaupt die Infrastruktur entsprechend anzupassen, als auch welchen Effekt es sozusagen auf andere Kosten hätte, die ja mit dem Verkehr verbunden sind, aber oft eben nicht mehr eingerechnet werden. Also sprich in dem Fall vor allen Dingen auch Kosten, die durch Unfälle verursacht werden, die ja heute einfach die eine beträchtliche Summe ja auch betragen. Aber lass uns erstmal anfangen, wie viel müsste so eine Stadt wie Zürich investieren, um zur E-Bike City zu werden?
Ja, die Umsetzung der E-Bike City in Zürich kostet ungefähr zwischen 300 und 650 Millionen Franken, je nach Bauart der Infrastruktur. Bauliche Trennungen bieten mehr Sicherheit, sind aber teurer als einfach Markierungen. Die sind die Kosten für die Infrastruktur. Aber wenn man die Vorteile für die menschliche Gesundheit und die Vermeidung von Verletzungen und Todesfällen berücksichtigt, hat die Investitionsrichtung tatsächlich eine langfristige positive Externalität. Tatsächlich gibt es keine andere Art von Verkehrsinfrastruktur, die eine positive Netto-Externalität aufweist. Durch wenige Unfälle könnte jährliche 100 bis 300 Verletzungen vermieden und 24 bis 76 Millionen Franken eingespart werden. Über 25 Jahre, unser Ziel war immer 2050, gerechnet bringt jeder investierte Franken eine Ertrag von 2 bis 6,4 Franken, also eine sehr effiziente Investition. Insgesamt beläufen sich die Kostenvorteile des Baus einer E-Bike-City in Zürich unter Berücksichtigung der verbesserten Sicherheitseffekt auf 69,5 Milliarden Franken über diesen 25 Jahre.
Das sind ja wirklich immense Summen, die da gespart werden. Wäre schön, wenn das auch mal ein Argument wäre, tatsächlich für so einen radikalen Ansatz, Infrastruktur anders neu zu denken. Also mal abgesehen davon, wie viele Leben dadurch dann am Ende auch gerettet werden, beziehungsweise Menschen nicht versehrt werden durch den Verkehr, wie er heute ist. Ein anderer Punkt könnte ja auch sein, dass die E-Bike City natürlich durch die Reduktion des motorisierten Verkehrs wahnsinnig viel Emissionen einspart. Habt ihr das auch mit durchkalkuliert, was das eigentlich bringen würde?
Ja, 40% weniger.
Okay. Und
kurz gesagt.
Ja, also schon erheblich und würde ja am Ende eben auch einen Gesundheitseffekt haben, also den man ja auch nicht außen vor lassen darf. Jetzt klingt es für mich schon so, man kann da an sehr vielen Stellen, könnte man jetzt noch weiter forschen, weiter ansetzen. Gegen Ende wollte ich noch mal ganz kurz darauf kommen, du selbst bist ja, also das Projekt ist abgeschlossen, aber du bist dem Thema treu geblieben. Du hast jetzt im Gespräch schon mehrmals erwähnt, dass es da so ein Tool gibt, das im Zuge dieses Projekts entstanden ist und wo du jetzt auch eng mitarbeitest. Vielleicht kannst du ganz kurz einmal noch erklären, was genau macht dieses Tool für die Stadtplanung anders als bisherige Tools das machen?
Ja, das hat wirklich mit Straßenraum zu tun. Was haben wir für Platz benutzt in der Stadt und können wir das wechseln? Und in Verkehrsplanung fangen wir immer mit Autos. Und wie viel Platz ist mindestens, aber oft benutzen wir Max-Platz. Und dann, gibt es etwas anderes? Ah, ja, okay, halbe Meter. Ah, okay, wir geben an Trottoir oder an Velospuren. Aber wir fangen mit Velos an und ÖV an. Wir wechseln ÖV nicht, aber wir fangen mit das an und alle Leute brauchen ein Parkplatz oder ein Shared Car vom Haus bis 300 Meter. Vom Haus, damit das ist nicht, wenn jemand wirklich braucht. Es gibt etwas, aber alle müssen nicht selbst ein Auto kaufen. Und so, ich denke, wir müssen über das reden, nicht über was sie verloren oder was sie. Wir müssen über wie können die Leute profitieren? Ah, wenn du hast keinen Grund mehr, ein Auto zu bezahlen und reparieren und Benzin zu bezahlen und so weiter, dann kommt ein anderer mehr Geld für etwas anderes. Du könntest ein Abonnement für den Zug durch die ganze Schweiz. Jetzt, ich denke, das ist circa 4.000 für den ganzen Jahr. Und das ist etwas, aber immer noch billiger als Auto jeden Tag benutzen.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ja, der Faktor Kosten ist immer noch so ein ungelöstes Problem, da Transparenz reinzubringen.
Ja. Und so, diese Tool, ja, ich spreche jetzt mit Astra, das Bundesamt für Straßen in der Schweiz, und ich frage, hey, haben wir ein Projekt, das wir können wirklich, haben wir viele Projekte, das braucht das gleiche Prozess, und können wir das automatisieren? Hm. Und wenn das geht, können wir vielleicht in halber der Zeit planen und dann einfach schneller bauen, weil jetzt, das ist circa 8 Jahre vom Planungsphase bis Ende, bis dass wir sind auf unsere Welle fahren. So.
Tatsächlich ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wird ja also auch im Bereich Wohnen gerade sehr diskutiert, wie man das ganze Thema Planen, Bauen beschleunigen kann. Würde jetzt an der Stelle zu weit führen, finde ich aber total spannend, zumal ja KI da auch eine Rolle spielt. Genau, müssen wir an der Stelle leider vertagen. Deswegen allerletzte Frage nochmal zur E-Bike City. Für wie realistisch schätzt du das ein, dass dieser Plan jetzt, ich sag mal, umgesetzt wird, wahrscheinlich sowieso nicht, aber Einfluss haben wird darauf, wie jetzt Zürich in dann 25 Jahren, sagen wir mal, aussehen wird?
Ja, ich bin der Meinung, unsere Visualisierung, wir haben auch einen Film gemacht, mit der Idee, die unsere Vision, zum Beispiel schon lange her hat Le Corbusier eine Vision mit Autos gebaut und alle denken über das. Aber wenn wir eine neue Vision und der Stadt des Straßenraums ist für Mensch eigentlich, und dann kommt Ian Walker hat diese Motornormativität Ideen erklärt und in Forschung. Und wenn wir nicht wenn das Norm nicht Auto ist, ich denke, wenn das hat mit Leuten, mit Mensch zu tun, mit Grünfläche, und das, wenn wir sprechen, nicht nur Auto gegen Fahrrad, Auto gegen ÖV, es ist wirklich, das hat mit Mensch zu tun. Wenn wir sprechen über das, ich denke, das kommt einfach.
Ja.
Aber wir müssen ein paar Beispiele haben, zum Beispiel in Paris. Ich denke, sie machen sehr gute, sie haben sehr gut gemacht und sie bauen das ja jetzt. Und aber viele Leute sagen, oh, das war Career Suicide für Anne Hidalgo. Aber wir brauchen ein paar Leute, das haben Mut, wirklich zu ändern.
Ja.
Und wenn wir haben ein Beispiel, wir haben eine Vision gemacht, aber wenn wir wirklich in Straßen ein Beispiel haben, ich denke, dann das kommt schnell und die Leute sagen, hey, bitte hier auch.
Das glaube ich unbedingt auch. Also das ist ja die Rückmeldung, die man von vielen kriegt. Und eben die Zahlen, die ihr ermittelt habt, zeigen ja auch, dass die Bereitschaft, in der Welt mit alternativen Mobilität zu leben, ja eigentlich höher sind, als man jetzt meinen möchte, wenn man so den öffentlichen Diskurs verfolgt. Ich bin gespannt, ob jetzt in Zürich oder andernorts wirklich mal so ein Projekt von der fahrradzentrierten Stadt umgesetzt wird. Auf jeden Fall so oder so, glaube ich, habt ihr da wichtige Pionierarbeit geleistet. Und dir vielen Dank für die Einblicke, Catherine.
Ja, danke auch, Christian.
Das war The Passenger. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat und du diesen Podcast supporten möchtest. Teile ihn gern mit Leuten aus deinem Netzwerk und bewerte The Passenger auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wenn du keine neue Episode verpassen willst, folge The Passenger Podcast auf LinkedIn und Instagram. Und lass uns vernetzen. Du hast Feedback und Vorschläge, wen ich unbedingt für The Passenger treffen sollte? Dann schreib mir. Bis bald.